Hallo allerseits, hallo Andreas, schön, dass du wieder da bist. Du stellst dich selbst vor, wir freuen uns auf Postgres, ist es doch? Genau. Viel Spaß.
So, hallo zusammen. Wer von euch hat schon mal mit Geokoordinaten gearbeitet, zu tun gehabt? Hat jetzt irgendjemand die Hand nicht gehoben? Warum nicht? Hast du ein Handy? Hast du damit zu tun gehabt. Mein Name ist Andreas. Ich arbeite mit Postgres seit 25 plus Jahren. Einer der Gründungsmitglieder von Postgres Girl Europe. Also wir kümmern uns um die ganzen Veranstaltungen, die hier in Europa passieren. Mittlerweile arbeite ich bei einer Firma namens Neon und leite dort das Compute-Team. Also sprich, wir kümmern uns darum, dass die ganzen Instanzen, wo die Datenbanken drauflaufen, auch funktionieren. Ich werde die Slides von diesem Vortrag wie üblich auf meine Webseite hochladen. Wer meinen Namen sucht, landet wahrscheinlich auf meinem Blog. Und da oben rechts gibt es mittlerweile einen Eintrag. Da habe ich alle Slides hinterlegt. Ansonsten steht auch auf meinem Mastodon, meinem LinkedIn, wahrscheinlich der Vortrag nicht auf Instagram, aber na gut. Okay, wenn irgendjemand was mit Postgres zu tun haben möchte, wir suchen auch noch ein paar Leute. Genug Werbung. Okay, worüber erzählen wir heute, worüber erzähle ich heute? Was ist das, was sind Geokoordinaten, wofür brauchen wir die, vor allem warum wollen wir die in der Datenbank haben? Und wenn wir die schon in der Datenbank haben, wie können wir die in der Datenbank auflösen? Wir wollen also eigentlich nicht hingehen und alle Daten erstmal wieder exportieren, dann in irgendeine Applikation hingehen, das Ganze dann wieder auflösen, sondern wir wollen das eigentlich schön in der Datenbank machen. Wenn ich das in der Datenbank mache, wie kann ich die Daten auch verifizieren, dass die so gut sind, dass man mit denen auch arbeiten kann? Und dann, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr allerdings auch zwischendurch stellen, einfach Hand heben, guck mal, dass ihr die beantworten könnt. Mittlerweile, wie meine Eingangsfrage gesagt, jeder von uns hat irgendwie mit Location-Based Services zu tun. Ob ihr jetzt OpenStreetMap verwendet, Google Maps, Apple Maps, was auch immer, Restaurant sucht irgendwo. Wenn ihr von hier zum Bahnhof kommen wollt und eure App verwendet, alles Geolocation Services. Wenn ihr wissen wollt, okay, wann hat das Museum offen, was ist das nächste Museum hier? Wie komme ich zu dieser TU? Was ist das überhaupt? Wie komme ich dahin? Oder auch, ihr habt irgendwie Instagram. Irgendjemand hat das Foto, was er da gepostet hat, getaggt. Wo ist dieses Location, wo der es getaggt hat? Hinter all diesen Diensten und vielen mehr Diensten stecken Geokoordinaten und Adressen. Und die muss man in der einen oder anderen Form auflösen können. Also einerseits Adressen, wenn da jetzt steht, okay, das ist die Reichenhainer 90, das sagt mir erstmal gar nichts. Wie kriege ich dazu eine Koordinate raus? Und umgekehrt, wenn ich hier die Koordinate habe, ich stehe jetzt hier, wo ist die nächste Bushaltestelle? Muss ich auch erstmal rausfinden. Wie kriege ich zu dieser Koordinate eine Adresse? Dafür gibt es einen Haufen Dienste, die das machen können. Ich spreche in diesem Vortrag einerseits von Adressen, andererseits von Koordinaten. Wie wir gerade schon festgestellt haben, das ist eigentlich in der Regel das Gleiche für uns. Wir sprechen entweder von dem einen oder von dem anderen. Hat irgendjemand eine Idee, was am 1. Mai 2000 passiert ist? So als Hinweis, hat auch mit meinem T-Shirt zu tun, wenn ich das jetzt hier so wegnehme.
GPS wurde für die Öffentlichkeit
Genau. GPS ist ein Dienst, den die Amerikaner betreiben. Den gibt es schon länger, den gibt es schon seit den 70er Jahren. Aber der war eigentlich nur für militärische Anwendungen gedacht. Und der hat aber auch ein sogenanntes ziviles Signal. Und Bill Clinton hat damals angeordnet, dass dieser Kanal dann auch für die Öffentlichkeit verwendet werden kann. Und im Zuge dessen, innerhalb weniger Jahre, gab es ganz viele Dienste. Wir haben zuerst angefangen mit irgendwelchen Navigationsgeräten fürs Auto und dann die ganzen Handys haben GPS bekommen und dann die ganzen Apps dazu und. Hat gar nicht lange gedauert. Kann sich noch irgendjemand an die Zeit davor erinnern, bevor wir GPS hatten? Kann ja irgendjemand noch damit umgehen? Ich habe das unserem Kind in Rom in die Hand gedrückt, bringen uns vom Vatikan zum Hardrock-Café. Hat eine Weile gedauert, aber hat geklappt. Der ist aber... Doch, da hinten sitzt er. Also das Genau heißt das selektive Verfügbarkeit in GPS, wo die Amis halt auf dem Signal, auf dem L1-Signal ziemlich frei sagen können, du kannst das verwenden oder nicht verwenden. Theoretisch könnten sie es heute auch noch abschalten, aber wahrscheinlich läuft dann die Welt irgendwie ins Chaos, weil dann gar keiner mehr irgendwas verwenden kann. Mittlerweile haben wir aber auch mehrere weitere Services, also nicht nur die Amis haben GPS. Die Europäer haben eigenen Dienst, die Russen haben eigenen Dienst, die Chinesen haben eigenen Dienst. Und die meisten Handys, die es heutzutage gibt, können mit allen diesen Diensten arbeiten oder sind gezwungen, mit allen diesen Diensten zu arbeiten. Also das, wenn die Amis das abschalten würden, würde wahrscheinlich auch keinen mehr großartig treffen. OpenStreetMap wurde ungefähr 2004 angefangen, damals noch mit relativ wenigen Daten. Die haben einen Stand draußen, wer da mal hingehen möchte und sich die Karte so anguckt hier von der Umgebung. Da kann man eigentlich bis zu jeder Bank und jedem Baum und jeder Straßenlampe alles auf der Karte finden. Und wenn es fehlt, könnt ihr das selber hinzufügen. Also wenn da irgendwas ist, was euch interessiert, holt euch einen Account bei OpenStreetMap, fügt es hinzu. Die Karte wird besser, wenn wir alle dazu beitragen. Was man auch sieht, es gibt, oder es bilden sich immer wieder Teams, wenn es irgendwo ein Erdbeben oder sowas gibt, dass die dann aktuelle Karten bekommen von dem Gebiet und dann ziemlich schnell auch die OpenStreetMap-Daten anpassen zu dem, wie das dann nach dem Unglück aussieht, sodass die Helfer vor Ort mit diesen Daten arbeiten können. Das passiert manchmal sogar innerhalb weniger Stunden. Also ziemlich gut. Das Ganze hat einen großen Aufschwung erfahren nach 2012, wo Google angefangen hat, für Google Maps Geld zu verlangen, wo immer mehr Leute dann auf OpenStreetMap umgeschwenkt sind. Warum sage ich das? Natürlich löse ich meine Daten auch mit OpenStreetMap auf. Mittlerweile gibt es rund um OpenStreetMap einen Haufen Applikationen. Wikipedia ist da ziemlich gut eingebunden. Also wenn ihr irgendwie auf einen Ort oder eine Stadt oder sowas geht, da ist oben rechts immer auch ein Link auf die entsprechenden OpenStreetMap-Daten. Da geht dann eine ganze Karte und eine ganze Seite auf, wo man angucken kann, okay, zeig mir diesen Ort auf diesen 20 verschiedenen Kartenservices. Alles eingebaut mittlerweile. Komoot verwende ich für meine Fahrradtouren oder wenn ich irgendwo laufen gehe, wo ich mich nicht auskenne. OpenCycleMap für Fahrradtouren, OpenRouteplaner, CampaignMap und was nicht alles. Das ist auch nur eine kleine Liste von dem, was da alles geht. All das beruht auf OpenStreetMap-Daten im Hintergrund. Gut, wie können wir das im Endeffekt anfangen? Es gibt einen Dienst, auch von OpenStreetMap, der heißt Nominatim. Der kann zwei Sachen. Einerseits kann ich dem eine Adresse geben und der gibt mir entsprechende Geokoordinaten zurück. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Hängt auch davon ab, wie gut die Adresse angegeben ist und wie genau die dem entspricht, was in der Datenbank zu finden ist. Und ich kann dem eine Koordinate geben und kann Nominatim fragen, okay, was ist an dieser Koordinate, welche Adresse oder was ist die nächste Adresse da in der Nähe? Also sprich das Reverse Geocoding oder Reverse Lookup. Dafür hat die API von Nominatim verschiedene Endpunkte. Einerseits gibt es dort Search, da kann ich ziemlich frei Text meine Adresse angeben. Dann kann ich Reverse Search verwenden, dem gebe ich die Koordinaten und kriege dann meine Adresse dazu. Und ich kann spezifische Objekte in OpenStreetMap auch mir direkt angucken. Aber das hilft mir natürlich nur, wenn ich dann auch das Objekt weiß. Also sprich diese Straße oder dieses Gebäude oder was auch immer. Wie gesagt, das Search ist ziemlich Freitext. Kann ich so Sachen angeben wie, okay, Country, State, County, also Landkreis bei uns, welche Stadt, welcher Postcode, also welche Postleitzahl. Was für ein Objekt suche ich? Das werden wir später sehen, dass ich das auch noch genauer eingrenzen kann. Je mehr ich davon angeben kann in meiner Suche, also wenn ich nicht quasi mit einer Freitextsuche losgehe, sondern das wirklich spezifizieren kann, desto genauer wird in der Regel auch mein Ergebnis. Wenn ich einfach nur sage, hier, Query ist gleich, werfe irgendeine beliebige Adresse ein, die irgendjemand eingegeben hat, kann gut funktionieren, aber so gut wie Google Maps ist Nominatim an der Stelle auch nicht. Gut, was brauche ich, um das alles zu machen? Klar, OpenStreetMap haben wir, Nominatim. Das gibt es als Service. Wenn ihr das irgendwie in eure eigene Applikation einbauen wollt und da auch mehr Anfragen stellt, dann hostet bitte eine eigene OpenStreetMap und Nominatim-Instanz. Das ist ziemlich einfach zu machen. Man kann auch von OpenStreetMap die einzelnen Country-Daten bekommen, also zum Beispiel nur für Deutschland, nur für Dach, nur für Europa und sich dann auch die ganzen Änderungen hineinladen, dass man also nicht die gesamte Welt irgendwie vorhalten muss, falls sie das nicht braucht. Klar, ich brauche eine Postgres-Datenbank, dafür brauche ich das PostGIS-Extension. Das hat also die ganzen Geo-Funktionalitäten. Und die PL-Python-Extension, dass ich Python-Skripts direkt innerhalb der Datenbank ausführen kann. Sehr schön. Und noch ein paar weitere kleine Tools werden wir gleich sehen. So, wo war ich? Ach, hier. Ein bisschen genauer. Okay, wir haben Nominatum. Ich gehe erstmal nur an die Search ran und wie vorher gesagt, ich fange einfach mal mit einem Query-String an. Okay, was ist an dieser Adresse? Kennt das irgendjemand? War da schon mal jemand? War schon mal jemand in London, Zentrum? War da zumindest in der Nähe. Vorsicht, wer Curl verwendet, ist dann gleich mal unterm Hacker-Paragraphen. Ganz vorsichtig. Was kriege ich da zurück? An dieser Adresse ist die Botschaft von Deutschland in den Vereinigten Königreich. Das sieht also das JSON aus. Ich kann hier spezifizieren, welches Format ich haben möchte. Und dann kriege ich so ein JSON hier zurück. Da Postgres JSON verarbeiten kann, kann ich das auch eins zu eins weiterverwenden in der Datenbank. Wie gesagt, ich muss die Daten überhaupt nicht aus der Datenbank rausziehen. Das sagt mir dann auch, okay, das ist der gesamte Name hier, das ist die Box von dem Objekt, was ich hier habe, das sind die Koordinaten dafür. Erinnert sich jemand, dass ich gesagt habe, wir können auch angeben, welchen Typ von Objekt ich suche? Diplomatik sind immer Botschaften oder Embassies. Das heißt, ich kann also ganz speziell auch nach zum Beispiel hier Botschaften suchen. Gut, jetzt brauche ich keinen Curl, jetzt baue ich das Ganze direkt in die Datenbank ein. Das schreibe ich mir also als Funktion, meinen Query-String und dann optional vielleicht auch noch die einzelnen Daten, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt und so weiter. Das Ganze als Python-Funktion in Postgres direkt. Ich brauche meine Base-URL, das ist also Nominatum. Und dann baut er sich quasi seinen Query-String in Python zusammen. So sieht das dann im Endeffekt aus. Ich brauche Superuser in Postgres dafür, wenn das jemandem was sagt, weil PL-Python ist eine sogenannte Untrusted Function. Ich kann also Netzwerkverbindungen öffnen. Um solch eine Funktion zu erzeugen, brauche ich den Superuser, der diese Funktion anlegt. Ein normaler User kann die nicht anlegen oder kann keine Funktion in PL-Python schreiben in Postgres. Allerdings, sobald ich die Funktion angelegt habe, kann der Superuser auch jedem anderen User die Berechtigung erteilen, diese Funktion zu benutzen. Das ist also ein Rechtekonzept, wie ich das in Postgres verwalte. Gut, so sieht das Ganze dann aus. Select meine neue Funktion. Dann habe ich hier meinen ZIP-Code, meine Stadt. Und dann kriege ich quasi dieses JSON hier zurück. Das ist direkt auch ein JSON in Postgres, was ich dann im JSON, und besser gesagt im JSONB-Datentyp in Postgres weiterverarbeiten kann. Und wenn ich die gleiche Adresse in OpenStreetMap eingebe, dann komme ich Botschaft von Deutschland in London wieder raus. Passt also sehr gut. Gut, eine funktioniert. Wie viele Botschaften haben wir? Weiß das irgendjemand? 45. Wir gehen gleich mal gucken. Nominatum gibt euch ein Ergebnis, ein einziges, das, was am nächsten zu dem Punkt dran ist, was er finden kann. Er gibt euch also nicht irgendwie, das sind die 10 nächsten Objekte, sondern du hast eine Koordinate, du hast eine Adresse, er gibt dir genau das, was er am nächsten dort heranfindet. Wenn er dort weiterverarbeiten wollt, müsst ihr da dann hingehen, okay, das sind die Koordinaten, die er gefunden hat, eine Boundingbox aufmachen, was weiß ich, in 50 Meter Umkreis möchte ich das suchen, gib mir alle Objekte zurück, die da drin sind. Das ginge auch, aber das wäre halt ein zweiter Schritt, den er machen wollte. Gut, jetzt umgekehrt, ich habe Koordinaten. Habe ich mir auch als Python-Funktion geschrieben, quasi das gleiche Prinzip. Ich frage nur Benetim wieder, was sind meine beiden Koordinaten? Und gib mir mal einen bestimmten Zoom-Level, was ganz wichtig wird. Wir haben gerade gesehen, dass irgendwo am Milky Way, also Milchstraße, wir wollen es ein bisschen genauer haben. Mit dem Zoom-Level 3 in OpenStreetMap komme ich irgendwo in United Kingdom raus, also Vereinigtes Königreich. Das ist vielleicht noch nicht genau das, was ich haben möchte. Da können wir ein bisschen weiter reinzoomen. Wenn ich sage Level 5, dann bin ich bei England. Also wir sind schon mal nicht mehr in Schottland. Level 8, wir sind schon mal irgendwo in der Nähe von London gelandet. 13, wir sind schon mal so in der Nähe der Botschaft. Passt schon, zu langsam. Und dann, wenn ich sage Level 18, okay, jetzt habe ich, das ist der höchste Level in Dominatum, jetzt habe ich genau die Botschaft, das Gebäude, zu dem ich hin möchte. Ist eine Frage, wie genau die Daten sind, die ihr habt und was ihr abrufen möchtet. Einerseits kann es natürlich sein, dass es euch reicht, okay, ich möchte wissen, in welchem Ort bin ich? Bin ich in Chemnitz oder bin ich irgendwie in Dresden? Bloß wenn ich genau dann wissen möchte, was ist an der Reichenheimer Straße 90, dann reicht mir nicht, dass ich weiß, es ist in Chemnitz, dann möchte ich vielleicht auch das entsprechende Gebäude hier haben. Also es ist eine Frage, welchen Zoom-Level gebt ihr an, wo genau kommt ihr raus? Das ist aber eine Entscheidung, die müsst ihr in der Anwendung dann treffen. Und hier haben wir die Botschaft von Deutschland. Reicht, oder? Ich habe ja gesagt, wir müssen ja mal gucken, dass wir die Daten auch validieren können. Hat jemand von euch mehr als einen Pass? Alles deutsche Pässe? Macht Spaß, oder? Ich muss jedes Mal aufpassen, welchen Pass ich mitnehme. Gut, wir haben ja mehr als eine Botschaft. Dachte ich mir, okay, schaust du mal, ob der mir helfen kann. Aber der kann mir leider keine Liste von Botschaften liefern, ChatGPT. Weigert er sich. Okay, bin ich auf die Webseite vom Auswärtigen Amt gegangen. Irgendjemand sollte das besser machen. Also das kann die ganze Webseite, die ganze Liste von Botschaften ist ein JavaScript-Konstrukt, was man nicht sauber auslesen kann. Und die Daten sind irgendwie entweder inkomplett oder falsch oder komplett falsch. Ein paar Beispiele. Wir haben zwei Botschaften in Rom. Wir haben eine für den italienischen Staat und eine für den Vatikan. Aber die eine Botschaft ist hier, die andere Botschaft ist hier und der Vatikan ist hier drüben. Das sind irgendwie 5 Kilometer Entfernung von dahin. Keine Ahnung, was das soll. Wir zahlen da doppelt. Das ist unsere Botschaft in Benin. Aber die ist irgendwie weit weg von da, was Google findet. Das ist die Postadresse dafür. Das ist unsere Botschaft in Brasilien, was Google findet. Das ist die Adresse, die auf der Webseite des Auswärtigen Amtes steht. Und das ist, wenn man da hinkommen möchte. Also das ist die Adresse und das ist die Botschaft. Also wenn ihr irgendwie ins Ausland fahrt, verlasst euch nicht drauf, dass ihr die deutsche Botschaft auf der Webseite des Auswärtigen Amtes findet. Guckt die vorher nach. Geht noch schöner. Das ist die erste Adresse in Kamerun und das ist die zweite. Aber die passen beide irgendwie nicht zusammen. Sind irgendwie auch 3 Kilometer voneinander entfernt. Möchtet ihr zur deutschen Botschaft in Mexiko? Weiß irgendjemand, wo die Koordinaten sind? Im Atlantik, genau. Also wir haben irgendwie so ein Dutzend Botschaften, die irgendwo alle mitten im Atlantik liegen. Deutsche Botschaft in Portugal ist irgendwo in Lissabon. Mehr weiß das Auswärtige Amt auch nicht. Die deutsche Botschaft in Turkmenistan ist irgendwo in einem Hotel. Okay, sorry. Passt, wir können damit nicht arbeiten. Kriegen wir nicht hin. Aber die Daten hatte ich ja schon mal. Also bin ich mal hingegangen und wir haben ja mittlerweile einen Haufen Behörden auf Mastodon. Ja. Jungs, ihr habt ein Problem mit euren Daten. Das war irgendwie im November. Ratet mal, ob ich eine Antwort bekommen habe. Es ist irgendwie nur ein Wegkanal. Passt keiner drauf auf. Aber gut, ich habe die Daten gehabt. Also kann ich auch mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe mir die alle von der Webseite der Botschaft runtergeholt. Ich habe alle natürlich ausgeschlossen, die irgendwo im Atlantik liegen. Macht ja keinen Sinn. Und den Rest habe ich sowohl mit Google nachgeguckt, wo Google denkt, dass die jeweilige Botschaft in dem Land ist, und dann alles in eine Datenbank geworfen. Das heißt, ich habe 73 von 151 Botschaften, für die ich Koordinaten und Google-Koordinaten habe. Nicht besonders wertvoll. Okay, eine Tabelle, das ist mein Land, das ist meine ganzen Daten hier. Das sind die Koordinaten, die ich haben möchte, und das sind die Koordinaten, wo Google denkt, dass das ist. Das Ganze habe ich in die Datenbank geladen. Sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Wir gehen nochmal im Einzelnen durch. Hier habe ich die Daten aus dem Google aufgelöst und in einen PostGIS-Datentyp eingefügt, dass ich die also direkt in Anfragen verwenden kann. Und dann bin ich hingegangen und habe geguckt, okay, wie sehen denn die Koordinaten aus, die ich da habe, von dem, was die deutsche Webseite sagt und dem, was Google sagt. Und alle interessieren mich, die weiter als 200 Meter voneinander entfernt sind. Also bei 24 Botschaften sind Google und das Auswärtige Amt nicht überein, wo die Botschaften sind. Okay, 200 Meter, 300 Meter, das geht alles noch. 500 Meter in Pakistan ist vielleicht schon nichts mehr, was ich haben möchte. Oder so ein Kilometer im Irak. 300 Kilometer in Ecuador.
Alles gut beim
Okay. Aber jetzt wollte ich ja die Koordinaten auflösen. Okay, ich nehme dieselbe Adresse. Ich verwende wieder meine Funktion, die ich vorher geschrieben habe. Ich suche jetzt ganz speziell nach Embassy of Germany, dass ich auch speziell die Botschaften bekomme. Das Land wähle ich aus den Daten, die ich habe, die Stadt auch, und gucke mal, okay, wo komme ich denn raus, wenn ich das Ganze einfügen möchte. Jetzt gucke ich mir wieder an, okay, wie viele habe ich denn im Unterschied, die wieder 200 Meter entfernt sind, von dem, was die Webseite der Behörde hat, zu dem, was ich in OpenStreetMap gefunden habe. Sieht besser aus, sind nur 9 Ergebnisse. Aber ich glaube, wir kennen die gleichen Namen wieder, oder? Erinnert sich irgendjemand an Portugal und Lissabon? Die haben irgendwie nur die gleichen Koordinaten genommen, von dem, was Google Maps rausgeworfen hat. Und darum habe ich hier gar keinen Unterschied zu Google, weil da einfach nur Portugal drin steht. Okay. Zum einen, okay, der Datensatz, den ich hier habe, ist zu klein. Das sind 150 irgendwie Adressen. Das bringt mir also nicht viel. Was es mir also zeigt, OpenStreetMap ist ein kleines bisschen besser zu dem, was Google an Adressen hat. Aber nicht wirklich viel. Und die Daten, wo wir generell Probleme mit der Infrastruktur haben, sind auch die Daten OpenStreetMap nicht wirklich gut geeignet. Ist schon mal ein gutes Ergebnis, aber ich will ein paar mehr Daten haben. Kennt irgendjemand Overpass Turbo? Das ist ein anderes OpenStreetMap-Tool. In den Overpass Turbo kann ich hingehen und spezielle Anfragen an die Datenbank stellen. Und da kann ich dann wirklich sagen, gib mir mal alle Adressen, bei denen Office Diplomatik ist. Also sprich wirklich alle Botschaften weltweit. Ich grenze das also hier nicht weiter ein. Und dann kriege ich sowas bei raus. Gib mir alle Botschaften weltweit. Das Ganze kann ich exportieren. Das ist also nicht mehr nur auf Deutschland beschränkt. Das ist wirklich jede Botschaft von jedem Land weltweit. Dann kriege ich irgendwie ein 8 MB JSON-File als Ergebnis. Das kann ich wieder in meine Datenbank importieren. Aber jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich will Daten vergleichen, die aus OpenStreetMap kommen, mit Daten, die in OpenStreetMap sind. Sieht irgendjemand das Problem? Allerdings haben diese Daten auch spezielle Felder. Und das sind Daten, die manuell eingegeben wurden. Also wenn ihr irgendwie ein Gebäude angebt oder ein Gebäude in OpenStreetMap taggt, dann könnt ihr manuell angeben, was ist die Adresse, was ist die Hausnummer, und spezielle weitere Felder zu diesem Gebäude. Und die kann ich mir jetzt rausziehen. Die Daten kann ich in OpenStreetMap auflösen, wieder mit Nominatim, und kann gucken, was kommt dabei raus und wie weit ist das von dem entfernt, wo die eigentlichen Daten von dem Benutzer eingegeben wurden. Weil das sind ja 8 MB handverifizierte Daten, die ich da drin habe. Das ist ein relativ schöner Datensatz, den ich verwenden kann. Den lade ich mir jetzt wieder in eine andere Tabelle in die Datenbank hinein. Sieht ähnlich aus wie die andere vorher. Hier ziehe ich mir die ganzen Text, die ich da drin stehen habe, in meine entsprechenden Felder und habe dann knapp 10.000 Botschaften in meiner Datenbank stehen. Das ist ein vernünftiger Datensatz, mit dem kann man arbeiten. Von diesen 10.000 haben knapp die Hälfte Botschaften auch manuell eingegebene Adressen. Also sprich, diese entsprechenden Adressfelder hier in der jeweiligen Botschaft drin stehen, die anderen 5.000 noch was haben das nicht drin stehen, kann ich also nicht als Vergleich ranziehen. Gut, das kennen wir schon so ein bisschen. Ich gehe das wieder auflösen mit den Daten, die ich aus den manuell eingegebenen Tag-Daten habe. Das dauert eine Weile, das lasse ich also einfach nur laufen. Und kriege aus diesen 4.700 noch was, ungefähr 3.900, knapp 4.000 Adressen, die ich auflösen kann. Sind also auch ungefähr 700 Adressen dabei, wo Nominatim die manuell eingegebenen Adressen in den Tags nicht auflösen kann. Aus welchen Gründen auch immer, müsste man schauen. Wäre wahrscheinlich auch für OpenStreetMap ein guter Use Case, einfach mal zu gucken, warum kann das nicht aufgelöst werden. Von diesen 4.000 sind 530 Einträge über 200 Meter entfernt. Und da habe ich aber zwischen 204 und 14.300 Kilometer alles dabei. Aber der Median ist irgendwie 1,6 Kilometer, also wir sind immer noch in der gleichen Stadt bei den meisten Einträgen. Die meisten davon sind allerdings unter 200 Meter. Das ist also schon sehr gut als Ergebnis. Damit kann man wirklich gut arbeiten. Von den 3.400 200 Meter sind 3.000 noch was unter 25 Meter zwischen Adresse und dem, was Nominatim finden kann. Was lernen wir daraus? Die Adressauflösung mit Nominatim in OpenStreetMap ist eigentlich sehr gut. Es sind immer noch Fehler dabei. 143 Kilometer ist irgendwie nicht so, womit man arbeiten möchte. Also man müsste das schon noch ein bisschen manuell überprüfen. Passt die Adresse zu dem? Bin ich zumindest im gleichen Land, in der gleichen Stadt? Aber solange das passt, solange die Adresse gefunden werden kann, ist die Adressauflösung eigentlich auch sehr gut. Wenn die Adresse komplett ist und keine Fehler in der Schreibweise hat, dann ist die Auflösung eigentlich sehr gut. Irgendwelche Schreibfehler, speziell im Straßennamen, bringen Nominatim immer noch durcheinander. Das passt also nicht wirklich gut. Und je mehr Daten ihr habt, wird natürlich die Adresse besser. Wenn ihr den Typ kennt, was ihr sucht, Restaurant, Universität, Bushaltestelle, Botschaft, wird das sehr viel genauer, weil ihr einfach nur sagen könnt, ich suche in diesem Bereich. Und da gibt es in der Regel nicht wirklich viel davon. Das heißt, die Daten in OpenStreetMap sind dort sehr genau. Und wieder mal, wenn wir uns in Ländern bewegen, wo eigentlich die Infrastruktur auch nicht wirklich gut ist, fehlen in der Regel auch die entsprechenden Daten dazu. Kommt man also nicht wirklich weit. Und last but not least, das Auswärtige Amt können wir vergessen.
Ist das Attribut Typ ein katalogisiertes Feld oder ist es freitextlich?
Wie alles in OpenStreetMap gibt es dort entsprechende Standards, woran man sich halten sollte. Du kannst allerdings auch alles frei eingeben. Wenn sich da jemand verschreibt und da steht nicht, da steht nicht Diplomatik drin, sondern Diplomatie oder so, oder jemand schreibt das auf Deutsch oder in einer anderen Sprache, dann steht das halt da so drin und dann kann das nicht gefunden werden. Es gibt auch diverse Bots und andere User, die regelmäßig hingehen und sich sowas anschauen und gucken, dass die Daten aktualisiert werden. Aber im Prinzip ist das alles ein großes Freitextfeld und es beruht darauf, dass die User sich an das halten, was dort an Vorgaben gegeben ist. Wie könnt ihr helfen? zuerst mal, OpenStreetMap ist frei. Die haben einen Stand draußen, wie gesagt. Jeder kann sich dort einen Account holen. Wenn ihr irgendwas feststellt, was in eurer Umgebung nicht passt, nicht in OpenStreetMap ist, falsch drin ist, könnt ihr jederzeit in die Karte gehen und das ändern. Was ich für mich zum Beispiel häufig sehe, ich nutze eine App, die heißt Komoot, um meine Fahrradtouren zu planen. Ab und zu sehe ich, dass Komoot mich irgendwo nicht langleiten möchte. Warum auch immer. Ich weiß, da kann ich aber eigentlich langfahren. Sowohl aus rechtlichen wie auch aus Straßenverhältnissen Gründen. Dann gucke ich in OpenStreetMap und in der Regel sind die Daten dort falsch. Da steht dann zum Beispiel drin, dass ich da nicht mit Fahrrad langfahren darf, obwohl ich es darf. Das kann man dann ändern. Monat später hat es Komoot auch richtig und leitet mich dann richtig dort lang. So, da war eine Frage.
Wer verifiziert die Daten?
Wer verifiziert die Daten? Eigentlich niemand. Es gibt die sogenannten Change-Sets, also jede Änderung, die du vornimmst, ist ein sogenanntes Change-Set in OpenStreetMap. Und es gibt auch User, die sich das dann zeigen lassen, angucken lassen. Es gibt, wie gesagt, auch entsprechende Bots und andere Tools, die da drüber laufen und gucken, ob das einigermaßen Sinn macht, was da drin steht. Ich weiß zum Beispiel, dass die Berliner dort eine sehr umfangreiche Gruppe haben, die dann auch nachvollziehen, was wurde da geändert. Macht jede Gruppe für sich. Hier war noch eine Frage irgendwo. Es gibt auch Tools, die das entsprechend machen können. Eins zum Beispiel heißt Street Complete. Das stellt euch einfach nur Fragen. Ihr geht raus irgendwo in die Umgebung, das fragt euch, wie viele Stockwerke hat dieses Gebäude? Was hat das für ein Dach? Hat diese Bushaltestelle eine Sitzbank? Hat diese Bushaltestelle eine Mülleimer? Ist die beleuchtet? Alle solche Fragen, die man einfach beantworten kann, die aber dann anderen weiterhelfen. Was ist wichtig für euch? Was ist wichtig für die anderen? Kann ich mich da eine halbe Stunde in die Bushaltestelle hinsetzen? Oder muss ich da stehen und auf den Bus warten? Alle solche Sachen. Spielerisch als Fragen. Oder Everydoor, das hilft dabei, die verschiedenen Geschäfte, die es irgendwo gibt, zu mappen. Welches Geschäft gibt es in diesem Gebäude? Wann sind die Öffnungszeiten? Solche Sachen, die man dann ganz einfach über eine App lösen kann. Gibt es ein Dutzend andere Maps, Apps, die man dort verwenden kann und einfach, während man irgendwo ist, wartet, Zeit hat, vorbeigeht, dazu beitragen kann. Die Extension habe ich auf meinem GitHub-Account. Irgendwann packe ich das auch noch als eigenständige Postgres-Extension, dass man das dann vom PGXN-Netzwerk runterladen kann. Und wenn ihr Feedback habt, entweder meine E-Mail bitte schreiben oder mich auf Mastodon anpingen. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg, wie man mich erreicht. Fragen?
So, jetzt nochmal ausführlicher. Wer hält quasi die... Also nehmen wir an, ich würde jetzt die Daten verändern. Wären dann meine Änderungen die aktuellsten? Und,
ja.
Oder würde das nochmal durch irgendeine Instanz gehen und verifiziert werden? Also wenn ich der Meinung bin, die Öffnungszeiten sind so und so, dann ist das so?
Dann ist das so.
Okay.
OpenStreetMap ist eine Community-driven Anwendung. Das heißt, jeder kann dazu beitragen. Wenn du vor Ort gesagt hast, okay, das sind die Öffnungszeiten, dann sind das erstmal die Öffnungszeiten, bis jemand kommt und entweder denkt, okay, du hast Mist gebaut, dann wird wahrscheinlich auch das Data-Team da mal reingucken und sagen, okay, was hat denn der noch geändert? Was passt denn davon nicht? Das kann man ja nachvollziehen. Oder jemand geht vor Ort und guckt, ob das passt. Es gibt dann auch größere Vandalismusattacken ab und zu. Vor ein paar Wochen, nachdem der Gaza-Konflikt ausgebrochen ist, hat irgendjemand versucht, alle Daten in Israel komplett zu mappen und rauszuwerfen. Das war insoweit problematisch, weil dann hat der ganze Bereich gefehlt und haben andere User angefangen, darüber hinweg wieder neu zu taggen. Und das dann wieder herzustellen, wird problematisch. Muss man das manuell machen. Da gibt es schon Snapshots, aber wenn du das dann machst, dann rollst du halt alle anderen Änderungen weltweit auch zurück. Das ist, kannst halt nicht wirklich sagen, ich möchte nur diesen Bereich wieder zurückrollen. Speziell, ich gucke auf die Karte, oh, da fehlt eine Straße. Dass jetzt das ganze Land fehlt, das hält mir vielleicht gar nicht auf, aber da fehlt eine Straße, okay, dann trage ich die wieder ein. Dann ist das ein neues Changeset, was quasi das alte überschreibt. Was rolle ich jetzt zurück? Das ist ein bisschen problematisch an der Stelle.
Noch eine Frage, und zwar, ich fliege morgen nach Südkorea und da habe ich mal schon geguckt, wie die Wege denn so da sind und habe Google benutzt und komischerweise habe ich von Google keine Informationen bekommen, wie ich von A nach B komme. Das liegt daran, dass Südkorea auf ausländischen Servern keine Kartendaten erlaubt. Und jetzt wollte ich fragen, ist das ein OpenStreetMap? Oder wo liegen da die Daten?
Die liegen auch auf ausländischen Servern. Wo die liegen, weiß ich nicht. Wie gesagt, die haben Stand, kannst du fragen gehen. Du kannst auch die Daten selber komplett auf deinem Server hosten, wie gesagt. Alle Exports von OpenStreetMap werden auch bereitgestellt als regelmäßige Snapshots und als Change-Sets. Das heißt, das lädt man sich einmal in eine Datenbank und kann dann die ganzen Änderungen nachladen. Das heißt, wenn du irgendwie Bedenken hast, dass irgendjemand dir den Zugriff darauf blockiert, kannst du es selbst hosten. Auch das geht.
Mich würde mal interessieren, wie denn genau diese Adressauflösung in dem Nominatim funktioniert. Also ich hätte ja vermutet, wenn ich dem eine Straße, eine Hausnummer gebe, geht er seine ganzen Objekte durch und guckt, ob er ein Objekt findet, was eben diese Straße und diese Hausnummer hat. Und dann kriege ich aber Geokoordinaten, die da tausende Kilometer entfernt sind. Wie kann sowas passieren? Gibt es da tausende Kilometer entfernt nochmal ein Objekt mit den gleichen Adressangaben?
Also entweder ist das Objekt in der Datenbank komplett falsch angelegt, dass es irgendwo anders liegt und er findet dieses Objekt als die Botschaft zum Beispiel, oder die Daten sind komplett falsch. Im Endeffekt, ja, durchsuchst du quasi die Datenbank einmal komplett linear nach allen Objekten, die dort passen. Im Hintergrund ist es ein bisschen komplizierter, aber ja. Dann hast du halt noch so ein bisschen Magie dabei. Für verschiedene Straßen kann man auch verschiedene Schreibweisen in OpenStreetMap ablegen. Englische Schreibweise, lokale Schreibweise, historische Schreibweise und solche Geschichten. Und da muss man im Endeffekt auch durchgucken, was passt denn da. Das ist also Freitextsuche in der Datenbank. Ich gebe da gerade eine Nachricht aus dem Background.
Nochmal eine kurze Frage zu Abgleichen mit anderen Kartendaten. Zum Beispiel gibt es ja das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Die werden ja zum Beispiel auch Kartendaten pflegen.
Ja.
Oder die Landesämter entsprechend. Inwieweit gibt es denn da Abgleiche und wie funktioniert das?
Einige dieser Kartendaten werden auch für OpenStreetMap bereitgestellt. Wenn du dich in OpenStreetMap einloggst, kannst du als Hintergrund verschiedenes Kartenmaterial auswählen. Wenn ich zum Beispiel in Berlin irgendwas ändern möchte, kann ich dort die Kartendaten von die Überflugdaten von Berlin als Hintergrund auswählen und gucken, was passt da. Die haben die aus verschiedenen Jahren bereitgestellt. Und dann habe ich Bing-Karten, Google-Karten, Esri-Karten, die ich da bereitstellen kann als Hintergrund. Und dann gebe ich halt auch als Referenz später für diesen Changeset an in OpenStreetMap, okay, diese Änderung beruht auf Kartendaten von diesem Anbieter.
Aber ich muss das manuell machen, da wird nicht automatisch irgendwie
gemerged. Nein, wird nicht. Soweit ich das weiß, hat die Community auch nicht gerne, dass du irgendwie automatisiert Daten pflegst, weil die halt dann auch nicht abgeglichen sind. Wenn du entsprechende Tools und Wege hast, dass du das verifizieren kannst, denke mal dann vielleicht, aber.
In dem Fall würde ich ein sehr hohes Integritätslevel, also da würde ich ein sehr hohes Integritätslevel unterstellen, wenn die Daten von offizieller Seite kommen. Und so müsste es halt immer dann doppelt gepflegt werden. Das heißt also, wenn eine Straße umbenannt wird in Chemnitz jetzt hier, ne, dann würde das in der Datenhoheit der Sachsen liegen. Die Sachsen würden das bei sich in ihrem Geoprogramm ändern und dann müsste dann manuell dann in OpenStreetMap irgendwann jemand hinterhergehen und das auch wieder ändern, dem das dann irgendwann mal auffällt.
Also ein komplett automatischer Abgleich müsste dann ja aus dem Source-System erfolgen, dass die dann die Änderung in OpenStreetMap triggern. OpenStreetMap kann ja nicht umgekehrt auf dieses Source-System zugreifen. Ich denke mal, da gibt es auch Tools, dass man die API ansprechen kann und entsprechend sich die Objekt-IDs rauszieht. Ich kann ja mit Nominatim hingehen und sagen, mit Overpass Turbo kann ich ja hingehen und sagen, gib mir alle Objekte, die diese Straßennamen haben, in Chemnitz. Dann kriege ich ja die Objekt-ID zurück. quasi dieses Set hier. Da kann ich dann hingehen und sagen, okay, da habe ich meine Objekt-ID irgendwo mit drin. Stimmt. Da habe ich dann die Objekt-ID irgendwann mit drin und kann damit entsprechende Tools reingehen und speziell diese Objekt-IDs über die API ändern. Das geht. Ich habe auch Tools wie zum Beispiel JOSM, die Massenänderungen durchführen können an Datensätzen. Das ist ein Java-Editor. Da kann ich Objekte selektieren und sagen, okay, füge auf allen diesen Objekten diese eine Änderung durch. Auch das geht. Oder halt entsprechend API nutzen, Skript schreiben. Ich glaube, an der Stelle fragst du besser draußen. Ich nutze das, OpenStreetMap. Ich ändere es für meine Fälle, wo ich irgendwas sehe. Ich nutze es für entsprechende Tools, aber so tief in den Änderungen bin ich nicht mit drin.
Ich habe auch eine Frage. Wie würdest du dir erklären, dass jetzt ausgerechnet von so öffentlichen Einrichtungen wie Botschaften die Adressen so falsch aufzufinden sind?
Die Adressen von Botschaften sind ja nicht falsch. Die Adressen von, oder meinst du die Adressen von der Webseite oder in OpenStreetMap?
Na, überhaupt, dass es so schwierig ist, je nachdem, ob man jetzt das Auswärtige Amt oder Google oder wen man halt fragt, dass man da so große Abweichungen bekommt. Weil so etwas, wo man denkt, es ist ziemlich klar, wo die Sachen eigentlich sind und es kann ja nicht so schwer sein.
Wenn ich mir den Datensatz angucke, das sind ja Daten, die aus OpenStreetMap kommen ursprünglich, die ja manuell getaggt wurden über die Adresstags. Und von denen ist der überwiegende Teil ja korrekt oder sehr korrekt sogar. Die passen alle. Da haben wir zwar auch ein paar dabei, oder einer 14.000 Kilometer Abweichung hat, aber das ist wahrscheinlich irgendein Datenbankfehler oder falsch, wie auch immer. Der größte Teil ist irgendwie innerhalb von 1,5 Kilometer oder so, das passt. Die großen Fehler waren ja in den Daten, die von der Webseite des Auswärtigen Amtes kamen. Und woran das liegt, bin ich so schlau wie jeder andere. Ich meine, wenn wir sehen, dass wir ein Dutzend Botschaften im Atlantik haben, kümmert sich da im Endeffekt keiner darum, dass die Daten da richtig gepflegt werden. Ja, warum haben wir 12 Botschaften Atlantis? Eine würde reichen.
Ich nehme an, diese Tabelle auf der Website hat mal irgendwann irgendeine Pressestelle oder so zusammengebaut, die dann nur begrenzt Zeit hatten. Ich frage mich gerade, es gibt ja wahrscheinlich in den Behörden offiziell noch bessere Daten, die schreiben ab und zu mal Post hin und her, das wird schon irgendwie funktionieren. Vielleicht hätte man über das Informationsfreiheitsgesetz oder so interne Datenbank erfragen können, die dann noch interessanter sind. Also falls da jetzt noch Fehlstellen sind, vielleicht mal darüber probieren. Ist das nur so ein Gedanke?
Wäre sicherlich eine Möglichkeit, dass man da über das IFF mal rangeht. Wie gesagt, mein einfacher Ansatz war, da einfach mal zu fragen. Aber auch da passiert nichts. Das war eine von den Fehlern, die ich gefunden habe, die da nicht passen, wo wir irgendwie zwei Botschaften im Land haben, die nicht passen. Aber vielleicht hätte ich einfach mal Saudi-Arabien als Beispiel nehmen sollen, das im Atlantik liegt. Könnte ich mich wirklich mal hinsetzen und anfragen, ja. Oder vielleicht würde das Auswärtige Amt das ja als Gelegenheit nehmen und die Daten auf der Webseite aktualisieren. Es bringt mir ja nichts, wenn ich die gleichen Daten, die ich hier exportiert habe, dann auch nur als Antwort bekomme bei Frag den Staat. Ich weiß nicht, was ich zurückbekommen würde, also von daher. Mein ursprünglicher Ansatz war, ich habe den Ansatz in einer anderen Form schon mal verfolgt, wo ich einfach alle Büros von einem großen Unternehmen genommen habe, weltweit, und die nachgeguckt habe. Da gab es ähnliche Datenprobleme, aber nicht ganz so schlimm. Die Idee war eigentlich, okay, wir sind in Deutschland, ich lebe in Deutschland, ich nehme mal einfach die Botschaften, die wir weltweit haben, weil da sehe ich ja alle möglichen Adressprobleme, die weltweit auftreten können. Das ist also eigentlich ein guter Use Case, um alle möglichen verschiedenen Adressformate, die irgendein Land weltweit verwendet, mal auflösen zu können. War ein schöner Versuch. Gut, noch Fragen? Ansonsten habe ich mein Regel bei uns in der Firma, nach sieben Sekunden sind alle Fragen gestellt.
Ja, vielen Dank, Andreas.
Dankeschön.